Die Vielfalt der Planetensysteme. In der heutigen Zeit, in der der Mensch versucht, zum Mond zu reisen, könnte der Eindruck entstehen, dass sich das Krishna-Bewusstsein mit veralteten Themen befasst. Während die Welt Fortschritte macht, um zum Mond zu gelangen, chanten wir Hare Krishna. Niemand sollte dies jedoch missverstehen und glauben, dass wir hinter dem modernen wissenschaftlichen Fortschritt zurückbleiben. Wir haben bereits allen wissenschaftlichen Fortschritt hinter uns gelassen. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass der Versuch des Menschen, höhere Planeten zu erreichen, nicht neu ist. Wir lesen Schlagzeilen wie die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond. Aber die Journalisten wissen nicht, dass viele Millionen von Menschen bereits dorthin und zurück gereist sind. Es geschieht nicht zum ersten Mal. Vielmehr handelt es sich um eine uralte Technik. Die Bhagavad Gita, Kapitel 18, Vers 16, versichert klar und deutlich: Mein lieber Arjuna, selbst wenn du das höchste Planetensystem erreichst, welches Brahmaloka genannt wird, so musst du doch zurückkehren. Interplanetarische Reisen sind also keineswegs neu. Die Krishna-bewussten Gottgeweihten sind damit vertraut. Da wir Krishna-bewusst sind, nehmen wir Krishnas Worte als absolute Wahrheit an. Der vedischen Literatur nach existieren viele Planetensysteme. Das Planetensystem, in dem wir leben, wird als Burloka bezeichnet. Über diesem Planetensystem befindet sich Buvarloka und darüber Svarloka. Der Mond gehört zum Svarloka-Planetensystem. Über Svarloka ist Maharloka und das nächsthöhere heißt Chanaloka und darüber befindet sich Satyaloka. Ebenso gibt es niedere Planetensysteme. Man findet 14 Ebenen von Planetensystemen innerhalb dieses Universums und die Sonne ist der Hauptplanet. Die Sonne wird in der Brahma Samhita, Kapitel 5, Vers 52 beschrieben. Ich verehre Govinda, Krishna, den urersten Herrn. Auf seine Weisung hin nimmt die Sonne gewaltige Energie und Hitze an und kreist in ihrer Umlaufbahn. Die Sonne repräsentiert als Hauptplanet unter allen Planetensystemen das Auge des höchsten Herrn. Ohne die Sonne können wir nichts sehen. Wir mögen sehr stolz auf unsere Augen sein, aber wir können nicht einmal unseren unmittelbaren Nachbarn sehen. Manchmal fragen die Menschen in herausfordernder Weise: Kannst du mir Gott zeigen? Aber was können sie schon sehen? Über was für Fähigkeiten verfügen ihre Augen? Gott ist nicht so billig. Ohne Sonnenlicht sind wir nicht in der Lage, auch nur irgendetwas zu sehen, von Gott ganz zu schweigen. Ohne Sonnenlicht sind wir blind. Nachts können wir nichts erkennen und benötigen elektrische Beleuchtung, weil die Sonne nicht gegenwärtig ist. Es gibt nicht nur eine Sonne in der kosmischen Manifestation, es existieren Millionen und Trillionen Sonnen. Dies wird auch in der Brahma Samhita, Kapitel 5, Vers 40 beschrieben. Die spirituelle körperliche Ausstrahlung des höchsten persönlichen Gottes Krishna wird als Brahmajyoti bezeichnet. Und in diesem Brahmajyoti befinden sich unzählbare Planeten. Genau wie es innerhalb der Sonnenstrahlung unzählige Planeten gibt, existieren unzählige Planeten und Universen in der leuchtenden Strahlung, die von Krishnas Körper ausgeht. Wir haben Kenntnis von vielen Universen und in jedem Universum gibt es eine Sonne. Es gibt also Millionen und Milliarden Universen und Millionen und Milliarden Sonnen, Monde und Planeten. Krishna sagt jedoch, dass der Versuch, zu einem dieser Planeten zu reisen, reine Zeitverschwendung ist. Jetzt hat es jemand geschafft, zum Mond zu fliegen. Welchen Gewinn aber bringt es der menschlichen Gesellschaft? Wenn ein Mensch nach so hohen Investitionen an Geld und Energie und 10 Jahren Mühe kurz auf dem Mond landet, welchen Nutzen soll das haben? Kann er sich dort länger aufhalten und seine Freunde einladen, ebenfalls zu kommen? Und selbst wenn er dorthin reist und bleiben könnte, von welchem Wert wäre das? Solange wir in der materiellen Welt leben, entweder auf diesem Planeten oder auf anderen Planeten, wird uns dasselbe Elend folgen. Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Wir können uns dieser Leiden nicht entledigen. Wenn wir zum Mond reisen, um dort zu leben, vorausgesetzt, das wäre mit einer Sauerstoffausrüstung möglich, wie lange könnten wir bleiben? Und was würden wir darüber hinaus erreichen, selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, dort zu bleiben? Vielleicht würde sich unser Leben etwas verlängern, aber wir könnten dort nicht für immer leben. Das ist unmöglich. Und was würden wir durch ein längeres Leben erlangen? Und leben nicht die Bäume für viele, viele Jahre? Srimad Bhagavatam, Kanto 2, Kapitel 3, Vers 18. In der Nähe von San Francisco habe ich ein Waldgebiet besucht. Dort gibt es einen 7000 Jahre alten Baum. Aber wo liegt der Wert? Wenn jemand stolz darauf wäre, 7000 Jahre an einer Stelle zu stehen, wäre das keiner besonderen Anerkennung würdig. Beschreibungen, wie man zum Mond gelangt und wieder zurückkommt, sind ein Thema für eindrucksvolle Erzählungen. Und wir finden diese tatsächlich in der vedischen Literatur. Es handelt sich also nicht um ein erstmaliges Ereignis. Wir jedenfalls werden nicht unsere wertvolle Zeit damit verschwenden. Krishna sagt: Vergeude deine Zeit nicht mit dem Versuch, diesen oder jenen Planeten zu erreichen. Was wirst du erlangen? Deine materiellen Leiden werden dir folgen, wo immer du auch hingehst. Im Chaitanya Charitamrita, Adi, Kapitel 3, Vers 97, sagt der Autor daher sehr treffend: In dieser materiellen Welt empfinden einige Menschen Freude und andere dagegen nicht. Aber in Wirklichkeit leiden alle, obwohl manche Menschen glauben, sie würden genießen, während einige erkennen, dass sie leiden. In Wirklichkeit leidet jeder. Wer in dieser Welt ist frei von Krankheiten? Wer muss keine Alterserscheinungen erleiden? Wer muss nicht sterben? Niemand möchte alt oder krank werden. Aber wir sind dazu gezwungen. Wo also ist es, das Glück? Bei dieser Art von Glück handelt es sich um baren Unsinn. weil es in dieser materiellen Welt keine Freude gibt. Sie existiert lediglich in unserer Vorstellung. Man sollte gar nicht so denken, dies ist Freude und dies ist Elend. Alles ist Leiden. Deshalb wird im Chaitanya Charitamrita gesagt, die grundlegenden Bedürfnisse wie Essen, Schlafen, Geschlechtsverkehr und den Schutz der eigenen Person wird es immer geben, aber eben auf unterschiedlichen Niveaus. So sind zum Beispiel die Amerikaner aufgrund ihrer guten Handlungen aus früheren Leben in Amerika geboren. In Indien sind viele Menschen verarmt und notleidend. Aber obwohl die Amerikaner gut zu essen haben und die Inder weniger, so haben doch beide Völker ihre Nahrung. Die Tatsache, dass Indien ein ärmeres Land ist, hat nicht zur Folge, dass die Bevölkerung dort vor Hunger stirbt. Die vier körperlichen Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Geschlechtsverkehr und Schutzvorkehrungen, können unter jeden Umständen befriedigt werden. Egal, ob jemand aufgrund seines früheren Tuns in gute oder schlechte Voraussetzungen hineingeboren wird. Die wirkliche Frage ist doch, wie können wir uns von den vier Grundleiden Geburt, Tod, Alter und Krankheit befreien? Darin liegt das Kernproblem, nicht in der Frage, wo finde ich Nahrung. Die Vögel und andere Tiere kennen solche Probleme nicht. Schon früh am Morgen zwitschern die Vögel. Gi, 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 gi. Sie wissen, dass sie ihre Nahrung bekommen werden. Keiner stirbt vor Hunger und so etwas wie Überbevölkerung gibt es nicht. Denn durch die Vorkehrungen Gottes werden alle versorgt. Es gibt zwar qualitative Unterschiede, aber eine höhere Qualität des materiellen Genießens ist nicht das Ziel des Lebens. Unsere wirkliche Herausforderung ist, von Geburt, Tod, Alter und Krankheit befreit zu werden. Dies kann nicht dadurch gelöst werden, dass wir mit Reisen innerhalb dieses Universums unsere Zeit vergeuden. Das Problem wird auch nicht gelöst, wenn wir uns auf den höchsten Planeten begeben, denn der Tod existiert überall. Gemäß der Information in den vedischen Schriften beträgt die Lebensdauer auf dem Mond 10.000 Jahre. Und ein Tag ist gleich 6 Monaten bei uns. So beträgt die Lebensdauer auf dem Mond 10.000 mal 180 Jahre. Es ist jedoch für Erdbewohner nicht möglich, zum Mond zu reisen und dort für längere Zeit zu leben. Anderenfalls wäre ja die gesamte vedische Literatur falsch. Wir mögen zwar versuchen, dorthin zu reisen, aber wir können dort nicht leben. Dieses Wissen finden wir in den Veden. Wir haben daher kein großes Verlangen, zu diesem oder jenem Planeten zu reisen. Uns liegt weitaus mehr daran, direkt zu dem Planeten zu reisen, auf dem Krishna lebt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Kapitel 9, Vers 25, man kann sich zum Mond begeben oder sogar zur Sonne oder zu Millionen und Trillionen anderer Planeten oder, wenn jemand materiell zu sehr verhaftet ist, einfach auch hier bleiben. Aber diejenigen, die meine Geweihten sind, werden zu mir kommen. Das ist unser Ziel. Die Einweihung in das Krishna-Bewusstsein gibt dem Schüler die Zusicherung, dass er letztlich zum höchsten Planeten gelangen wird, Krishna Loka. Wir sitzen jedoch nicht einfach untätig herum, auch wir bemühen uns, zu anderen Planeten zu reisen. Aber wir verschwenden nicht einfach nur unsere Zeit. Ein vernünftiger und intelligenter Mensch hat kein Verlangen, auf einem der materiellen Planeten zu wohnen, da die vier Gegebenheiten des materiellen Elends dort überall vorhanden sind. Aus der Bhagavad Gita erfahren wir, dass die vier grundlegenden Leiden selbst dann auf uns warten, wenn wir Brahmaloka, das höchste Planetensystem dieses Universums, erreichen. Weiterhin lernen wir aus der Bhagavad Gita, dass auf Brahmaloka die Dauer eines Tages Millionen Jahre unserer Zeitrechnung beträgt. Dies ist eine Tatsache. Selbst Brahmaloka, das höchste Planetensystem, könnte erreicht werden. Aber die Wissenschaftler sagen, dass es auch mit der Geschwindigkeit eines Sputniks 40.000 Jahre dauern würde. Wer wäre fähig und angemessen ausgestattet, für 40.000 Jahre im All unterwegs zu sein? Aus der vedischen Literatur erfahren wir, dass wir zu jedem Planeten gelangen können, vorausgesetzt, dass wir uns dazu in geeigneter Form vorbereiten. Wenn sich also jemand darauf vorbereitet, in die höheren Planetensysteme, von denen gesagt wird, dass sie von Halbgöttern bewohnt werden, einzugehen, dann kann er dorthin reisen. In ähnlicher Weise kann man auf die niederen Planetensysteme gelangen oder, je nach Wunsch, auf diesem Planeten verweilen. Wenn man den Wunsch hat, kann man schließlich den Planeten des höchsten persönlichen Gottes erreichen. Es ist alles eine Frage der Vorbereitung und wie wir uns darauf eingestellt haben. Jedoch sind sämtliche Planetensysteme in unserem materiellen Universum nicht von Dauer. Die Lebensdauer auf bestimmten materiellen Planeten mag sehr lang sein, aber alle Lebewesen im materiellen Universum unterliegen letztendlich der Vernichtung und müssen weitere Körper annehmen. Es gibt verschiedene Arten von Körpern. Ein menschlicher Körper mag 100 Jahre existieren, der Körper einiger Insekten dagegen vielleicht 12 Stunden. Die Lebensdauer dieser verschiedenartigen Körper ist somit relativ. Wenn wir jedoch den Planeten, der Vaikuntha Loka genannt wird, erreichen, erlangen wir ewiges Leben, voller Glückseligkeit und Wissen. Ein menschliches Wesen kann diese Vollkommenheit erreichen, wenn es sich darum bemüht. Dies wird in der Bhagavad Gita erklärt, in der der Herr sagt: Jeder, der wahres Wissen über den höchsten persönlichen Gott besitzt, kann meine Natur erreichen. Viele Menschen sagen, Gott ist groß, aber das ist eine abgegriffene Phrase. Man muss lernen, auf welche Weise Gott groß ist. Und das kann aus den autorisierten Schriften erfahren werden. In der Bhagavad Gita beschreibt Gott sich selbst. Er spricht: Meine scheinbar menschliche Geburt ist in Wirklichkeit transzendental. Gott ist so wohlwollend, dass er vor uns als gewöhnlicher Mensch erscheint. Aber sein Körper ist von anderer Natur als der menschliche. Jene Halunken, die nichts über ihn wissen, glauben, dass Krishna so wie einer von uns sei. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita, Kapitel 9, Vers 11, erläutert. Die Toren aber spotten meiner, wenn ich in menschlicher Gestalt erscheine. Kennen sie doch mein transzendentales Wesen nicht, noch meine höchste Herrschaft über alles Sein. Wir haben die Möglichkeit, Krishna kennenzulernen, vorausgesetzt, dass wir die richtige Literatur unter geeigneter Führung lesen. Und wenn wir einfach nur das Wesen Gottes verstehen, dann können wir allein durch dieses Verständnis Befreiung erlangen. Die Gegebenheiten des menschlichen Lebens machen es unmöglich, den absoluten, höchsten persönlichen Gott in vollem Umfang zu verstehen. Aber mit Hilfe der Bhagavad Gita, den Worten, die uns vom höchsten persönlichen Gott zuteil werden, und jenen des spirituellen Meisters, können wir ihn begreifen, soweit es in unseren Kräften steht. Wenn wir ihn wirklich erkennen, dann können wir nach Ablegen dieses Körpers unverzüglich in das Königreich Gottes eingehen. Krishna sagt, wer wirkliches Wissen besitzt, muss nach Verlassen dieses Körpers nicht in die materielle Welt zurückkehren, denn er geht in die spirituelle Welt ein und kommt zu mir. Bhagavad Gita, Kapitel 4, Vers 9. Der Zweck unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist, diese fortschrittliche, wissenschaftliche Auffassung der menschlichen Gesellschaft zugänglich zu machen, und die Vorgehensweise bereitet keinerlei Mühe. Einfach durch das Chanten, Singen und Sprechen, der heiligen Namen Gottes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, kann man alle Verunreinigungen des Herzens beseitigen und die Erkenntnis erlangen, dass wir wesentlicher Bestandteil vom höchsten Herrn sind und dass unsere Bestimmung darin liegt, ihm zu dienen. Dieser Vorgang ist sehr angenehm. Wir chanten das Hare Krishna Mantra, wir tanzen in rhythmischer Weise und wir essen gutes Prasada. Während wir uns an dieser Lebensweise erfreuen, bereiten wir uns gleichzeitig darauf vor, im kommenden Leben in das Königreich Gottes einzugehen. Dies hat nichts mit Einbildung oder Vorstellung zu tun. Es beruht alles auf Tatsachen. Dem Laien mag das wie Fantasie erscheinen. Doch Krishna offenbart sich dem, der ernsthaft an Gottes Erkenntnis interessiert ist, aus dem Inneren heraus. Sowohl Krishna als auch der spirituelle Meister stehen der aufrichtigen Seele zur Seite. Der spirituelle Meister ist die äußere Erscheinungsform Gottes, der im Herzen eines jeden als Überseele gegenwärtig ist. Für denjenigen, der sich ernsthaft darum bemüht, den höchsten persönlichen Gott zu verstehen, ist die Überseele sofort bereit zu helfen und den Weg zu einem echten spirituellen Meister zu weisen. Auf diese Weise bekommt der spirituelle Anwärter von innen und außen Hilfestellung.